Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zu den Hinterhofsängern. Es ist der 25. August, ein Montag. Wir haben 19.05 Uhr und ich sitze zusammen mit meiner Ehefrau an unserem Esszimmertisch und wir reden heute über Fußball.
Ja, denn ich bin ja auch 05-Fan und Podcasterin und Expertin und habe eine Meinung. Und nach der letzten Woche habe ich, glaube ich, sehr viel Meinung zu dem, was bei Mainz 05 passiert ist.
Komm, wir starten rein, ohne lang drum rum und überhaupt. Es lag Trondheim dazwischen, es lag Nelly Viper dazwischen. Von 3 Spielen wurden 2 verloren. Ist der Saisonstart misslungen, Frau Budde?
Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Würde ich jetzt mal ganz diplomatisch sagen. Nee, ich finde tatsächlich, Mainz 05 ist insofern in einer ganz guten Situation. Da kann ich dann einfach sagen, das werden wir dann heute auch noch aufschlüsseln. Denn ich finde, ja, wir haben jetzt zwar 3 von 5 dieser Spiele in den ersten 14 Tagen gespielt, aber ich finde schon, dass eine Entwicklung sichtbar war, die nach oben geht. Wenn das so weitergeht, glaube ich nicht, dass der Saisonstart misslungen ist. Wenn das der Gipfel des Berges war, den wir erreicht haben gestern gegen Köln, dann sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus.
Ich stimme dir da prinzipiell zu. Würde auch sagen, wir sind im DFB-Pokal weiter. Das ist halt der unwichtigste der 3 Wettbewerbe, in dem wir sind. In der Bundesliga sind noch genug Spiele zu spielen. Das ist jetzt aus meiner Sicht, ich werde es nachher begründen, eine unglückliche Niederlage gegen Köln gewesen und eine verdiente Niederlage gegen Trondheim. Von daher gehe ich mit deiner Analyse mit und würde auch sagen, Entwicklung zeigt nach oben. Aber da muss schon noch ein bisschen was kommen. Aber ich muss sagen, dass gestern, nachdem dann Nelly Viper im Kader stand, bei mir Aufbruchstimmung aufkam. Weil mir doch von Anfang an sehr bewusst war, Hollerbach vorne drin alleine, das kann einfach nicht funktionieren. Es hat in den Testspielen nicht funktioniert. Wir haben 0 Torgefahr entwickelt. Auch da war die B11 eigentlich die viel gefährlichere Mannschaft, eben nicht die erste Elf. Und Nelly Viper, schön, dass man sich da zusammengerauft hat, aber das war halt auch ein dominierendes Thema unter der Woche, was du eigentlich in so einer intensiven Startphase der Saison nicht gebrauchen kannst.
Ich kreide mir das ja selber an. Ich wurde bei den 11 Freunden gefragt, warum es gut ist, dass der HSV wieder in der ersten Liga ist, und meine Antwort war, jede Liga braucht eine Drama Queen. Ich wollte nicht, dass Mainz 05 dieses ganze Drama gerade zu Saisonstart einfach abbekommt, aber offensichtlich die Geister, die ich rief und so weiter. Mein Gott, was haben wir für viele gekränkte Egos bei Mainz 05, dass ja, das alles durch die Presse wandert und dass jeder noch irgendwie auf Social-Media-Plattformen seinen Senf dazu geben muss. Es war so ein bisschen, ich glaube, das Beste, was man machen konnte, war wirklich ein bisschen alles einfach auf Durchzug stellen. Ich glaube nämlich auch, dass dieses Drama so ein bisschen auf den fruchtbaren Boden einer Nach-Sommerpausen, sag ich mal, Stimmung gefallen ist. Also der Fußball war wieder zurück und damit alles, was zum Fußball dazugehört, nämlich das ganze dreckige Geschäft. Und auf sowas kann ich wirklich richtig verzichten. Und ich glaube, wenn sowas das passiert nicht unter der Saison, weil das Transferfenster nicht offen ist, klar. Aber ich glaube, wenn sonst noch ein bisschen was los ist, dann wird das auch nicht so hochgekocht. Aber es war ja wirklich, jeder hatte da was zu sagen.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Kuriositäten wir inzwischen im Verein haben, wie viele Dramageschichten von Anwar El Ghazi über Kai Schusano bis Nelson Viper, auch teilweise unter der Saison. Transfergeschäft logischerweise nicht. Also es ist erstaunlich viel los in Mainz dafür, dass es hier so ruhig und beschaulich ist und dafür, wie gut es eigentlich läuft. Und dann lass uns nochmal auf den Fall Nelson Viper schauen. Wir haben ihn letzte Woche schon eigentlich gut besprochen und eigentlich ist auch nicht viel Neues hinzugekommen. Heute kam dann die Meldung, Nelson Viper, da war wohl Eintracht Frankfurt dran. Ich sage es mal ganz nett, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, sehe ich nicht. Ich glaube eher, da fühlt sich jemand auf den Schlips getreten, dass eventuell ein paar Verhandlungen etwas härter waren, als man am Anfang gedacht hat. Ansonsten gibt es für mich keinen Grund, dass Eintracht Frankfurt da dran gewesen sein soll. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich glaube nur noch das, was Nellys Vater unter Facebook-Post kommentiert. Alles andere ist für mich nur Kabinentalk. Nee, es ist mittlerweile wirklich ein Treppenwitz. Also ich glaube, was meiner Meinung nach das Wichtigste war, und das fand ich dann schon wieder fast zum Schmunzeln, alleine schon, wie viele Nachrichten verschickt wurden, als Nelson Weiber am Sonntag aus dem Bus gestiegen ist. Er ist im Kader, er ist im Bus, er ist dabei. Und dann kam ja auch die Aufstellung, da war klar, er sitzt auf der Bank. Damit war so bei mir eigentlich das Thema, dass ich dachte, okay, man hat sich auch vorm Spiel nochmal geäußert, dass man wohl in entscheidenden Gesprächen jetzt ist. Und das war für mich das Wichtigste. Einfach, dass klar ist, das Tischtuch ist offensichtlich nicht so zerschnitten, dass man ihn gegen Köln nicht in den Kader nimmt. Gegen Trondheim war er ja nicht dabei. Ich denke auch mit dem Blick jetzt auf die nächsten zwei Spiele, sprich das entscheidende Spiel gegen Trondheim und auch das nächste Ligaspiel gegen Wolfsburg, und dann ist ja dieses Sommertransferfenster endlich zu. Ich gehe davon aus, dass Nelly weiterhin im Kader sein wird.
Weil du vorhin die Egos angesprochen hast, ich finde, wir sollten sie trotzdem noch einmal aufzählen, damit es klar wird. Also wir haben hier natürlich zum einen Nelson Weiber. Wir haben zum anderen Christian Heidel, wir haben zum anderen Alexander Schütt, wir haben zum anderen Nellys Vater, der auf Social Media scheinbar durchdreht. Wir haben auch Bo Henriksen als Ego mit dabei. Also das ist schon sehr viel geballte Ich-Perspektive an der einen oder anderen Stelle gewesen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, was ich nicht so toll fand, und ich bleibe bei der Meinung von letzter Woche, ich finde es nicht gut, dass das so auf dem Rücken eines 19-Jährigen in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Nelson Weiber ist nach wie vor weiter bei Alexander Schütt. Also da scheint auch das Tischtuch nicht zerrissen gewesen zu sein. Man hat da jetzt Druck aufgebaut. Die einzige Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, war, warum kommt das jetzt? Also wenn eine Einjahresklausel gezogen wird, ist dir von vornherein klar, die bringt dir transfertechnisch überhaupt nichts, weil du musst, wenn du für jemanden noch Gewinn haben möchtest, ihn ein Jahr vor Vertragsschluss verkaufen, ansonsten ist er ablösefrei. Das heißt, du hast ja nicht mal die Situation verschoben. Es war von Anfang an klar, dass du diesen Poker bekommst. Und wie der Berater drauf ist, weißt du ja auch schon vorher. Und das Ganze, da habe ich mir halt gedacht, warum ploppt das Thema jetzt so in dieser Phase auf? Und ich glaube schon, dass da ein Vertragsangebot reingetragen wurde, vermutlich durch den Berater, vermutlich entgegen anderer Absprachen, um da einfach Druck aufzubauen, um vielleicht noch mehr rauszuholen für jemanden. Finde ich das gut? Ist das die feine englische Art? Nein. Muss man damit leben? Ja. Braucht man so ein Durcheinander in so einer Saisonphase? Überhaupt nicht. Deswegen ist das für mich absoluter Nonsens, der da gelaufen ist, und auch total Mainz 05 untypisch.
Ich bleib dabei. Es ist eine Situation, die für alle Beteiligten offen ist. Und die wird aber erst in dem Moment schwierig, wo sich jemand auf den Schlips getreten fühlt durch die eine oder andere Partei. Und da die Nerven zu bewahren, das wäre, glaube ich, von allen Seiten erwachsenes Verhalten gewesen. Das ist nicht passiert. Und dann hast du den Salat. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich wirklich sage, eigentlich ist meine Hoffnung ja immer noch, dass wir hier über ein ernsthaftes Fußballbusiness und ein Geschäft reden. Und da sollte man die Emotionen weitestgehend ein bisschen draußen lassen, wenn man miteinander spricht. Aber das ist offensichtlich nicht passiert.
Ja, und man muss auch sagen, es ist ja schon so, dass bei Mainz 05 in letzter Zeit schon eigene Gewächse ablösefrei gegangen sind. Also Leo Barrero, Finn Dahmen, und das sind alle Spieler, für die man natürlich schon gerne Geld gesehen hätte, weil du hast ja in deren Ausbildung investiert. Und da ist ein Verein wie unserer, auch wenn es sehr gut läuft und wir finanztechnisch gut dastehen, ist das ärgerlich, wenn das Geld dir flöten geht. Und dass du das auf jeden Fall verhindern möchtest, die Perspektive verstehe ich auch. Ich glaube, dass natürlich auch dazu zählt, dass du merkst, A, diese 10 Millionen für Benedikt Hollerbach, das war A, teuer, und B, funktioniert er alleine nicht. Du brauchst Nelson Weiber unbedingt. Und ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass man Hollerbach geholt hat, ohne um die Umstände zu wissen, dass er alleine nicht funktioniert vorne drin. Das heißt, man hat darauf gesetzt, und ich glaube, aus dieser Melange hat dann ein Berater probiert, etwas rauszudrehen. Und da erwarte ich einfach bei einem alten Fuchs wie Christian Heidel, dass er da souverän damit umgeht und dass das Ganze irgendwie nicht so in die Öffentlichkeit getragen wird. Irgendwie finde ich das an der Stelle dann problematisch, wenn ein 19-Jähriger auf einmal in die Verantwortung geschoben wird und da auch der ein oder andere, ich meine, wir haben das dann, als wir Trondheim geguckt haben in der Andau, liebe Grüße gehen raus, da saßen dann Leute und sagten so, ja, der Viper, der kann sich halt direkt verpissen. Ja, ist kein echter 05er und so. Oder Sport 1, die dann irgendwelche Leute
im Fanflieger Flugzeug. Nach Trondheim. Ja, ich glaube, also das Ding ist einfach, das ist über die Medien super hochgekocht worden. Und ich glaube, dass das, was das ganz Blöde an dieser Situation war, ist einfach, du hast diese Historie mit Finn Dahme und Barrero und den Transfers, die da gelaufen sind, im Hinterkopf. Und das Einzige, was eigentlich in so einer Situation wie der von Nelson Viper nicht passieren darf, ist, dass du sagst, offensichtlich wurde ein Fehler gemacht. Du darfst Fehler machen, aber wenn du sie zweimal machst, bist du dumm. Und das wollte sich keiner ans Bein binden. Ja. Und darüber ist das hochgekocht. Es hilft dann auch nicht, wie gesagt, dass jeder offensichtlich irgendwie mit den Medien redet, dass dann nochmal ein Ablauf geschrieben wird, welche Szenarien gibt es. Das hat mich so ein bisschen an klassische Pro- und Kontralisten so, soll ich mit ihm gehen, ja oder nein, vielleicht. Also es war so ein bisschen, es war eigentlich nicht das Niveau an Professionalität, was wir von Mainz 05 gewohnt sind. Und ich glaube, das ist das, was bei mir letztendlich so sauer aufgestoßen ist, weshalb ich dann am Sonntag, wie gesagt, als klar war, Nelly ist im Kader, etwas aufgeatmet habe, weil ich dachte, okay, jetzt lassen wir diese Woche mal hinter uns, kommen zu diesem ersten Ligaspiel, schaffen vielleicht auch einfach mal Fakten und dann gehen wir in diese entscheidende Woche mit dem Rückspiel gegen Trondheim.
Eine Perspektive, die ich noch mit reinbringen möchte, ist, die auch so wenig beleuchtet wurde, war das Thema Einsatzminuten. Nelson Viper soll ja Einsatzminuten gefordert haben oder er hat sie auch im Interview gesagt, er will mehr Einsatzzeit haben. Und das hat auch, das stieß so vielen auf, wie kann der nur, der hat noch nichts richtig geleistet. Und da möchte ich auch nochmal die Perspektive mit reinbringen, welche Jugendspieler wie viele Einsatzminuten unter welchen Bedingungen bekommen haben in den letzten Jahren. Das geht jetzt nicht exklusiv mit Bo Henriksen nach Hause. Na, da zählen wir Bo Svensson ganz dick mit rein. Wenn wir uns einen Paul Nebel angucken, den du ja quasi auf Knien anbetteln musstest, dass der zurückkommt, weil er so böse Erfahrungen gemacht hat. Wenn du dir einen Brian Gruder anguckst, der wirklich hart arbeiten musste, unter Sievert, unter Svensson, und der unter Henriksen erst dann wieder aufgeblüht ist, wenn du dir anschaust, dass ein Dame auch gar keine Perspektive bekommen hat, das geht jetzt nicht, Robin sollte nicht die Eins sein, sondern ne, gar keine Einsatzminuten bekommt und wenn er sie bekommt, Leistung bringt und die dann nicht weiter fortsetzen darf, beispielsweise im DFB-Pokal, ein Niki Tower, der auch eine sehr, sehr schwere Zeit hatte, etc., 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 das kannst du weiter fortführen, dann verstehe ich einen 18- oder 19-Jährigen, der sagt, boah, ich muss schon mal gucken, dass ich meine Entwicklung fortführen kann und ich brauche eine gewisse Einsatzzeit. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber da kann man einen jungen Spieler, glaube ich, abholen und ihm die Sorge nehmen. Und das finde ich ja so witzig, dass dann gesagt wird, naja, es gab wohl jetzt ein vertrauensvolles Gespräch zwischen den Parteien.
Wo war das ganze letzte halbe Jahr? Also das ist für mich dann wirklich, da würde ich auch an der Stelle vielleicht auch einen Schlussstrich unter die Debatte machen. Ich glaube, ich hoffe, dass jetzt aus dieser Situation alle Parteien gelernt haben, daraus ihre Schlüsse ziehen und sich vielleicht einfach mal nach Ablauf dieser Transferperiode Zeit nehmen, an Abläufen und vielleicht auch an der Kommunikation zu arbeiten. Also, dass man diesen Fehler eben wirklich nicht nochmal macht, weil dieses Drama kann gerade, wie gesagt, in dieser Zeit jetzt zu Saisonbeginn, der so hart ist, kann das eigentlich keiner gebrauchen.
Und wir haben das Spiel gegen Trondheim schon angesprochen und da wurde ja wirklich, wirklich deutlich, wie wichtig Nelson Viper für uns ist, wie angewiesen Mainz 05 auf Nelson Viper ist, weil wir einfach nach vorne sehr, sehr harmlos waren. Und ich würde sagen, nochmal kurz die Getränke auffüllen, Mund abputzen, Thementrainer hören und dann reden wir über Trondheim und Köln. Bis gleich.
Wenn ich heute in der Zeitung lese, dass der Saftig meint, die Arbeitsweise wird nicht geändert, dann werden wir ein Problem bekommen, sage ich ganz deutlich. Denn wir sind der Auffassung, nicht nur ich glaube auch der gesamte Vorstand und das Umfeld, dass in der Arbeitsweise was geändert werden muss. Und das lasse ich auch nicht so stehen. Ich glaube, damit ist vieles gesagt, Herr Saftig.
Ich nehme kein Zerwürfnis wahr.
Wir nehmen also kein Zerwürfnis wahr. In diesem Fall zwischen Nelson Viper und Mainz 05. Aber wir nehmen doch einige Baustellen wahr, die wir nach den ersten drei Pflichtspielen haben.
Ich finde, das Spiel von Mainz 05 ist gerade so ein bisschen wie die Mainzer Innenstadt. Je länger man hinguckt, desto mehr Baustellen entdeckt man.
Ja.
Es ist wirklich, ja, aufschlussreich. Also ich glaube, wenn man alle drei Spiele, die wir jetzt in den abgelaufenen 7 Tagen hinter uns haben, zusammennimmt, dann kann man schon sagen, dass an der einen oder anderen Stelle nochmal Hand angelegt werden muss, weil doch nicht alles im Argen liegt, aber doch ein bisschen was. Und ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man gerade das Spiel gegen Trondheim sieht und dann im Vergleich dazu das Spiel gegen Köln, das mal so ein bisschen übereinander zu legen. Da gab es mit Sicherheit auch einige Parallelen.
Ja, man kann auch sogar das Spiel gegen Dresden noch dazu nehmen. Ich glaube, wir können mal das Offensichtlichste erstmal nennen. Gegentore nach Flanken, gegen Trondheim und gegen Köln und beide ab der 90. Minute, also späte Gegentore, um mal das Offensichtlichste aufzuzählen. Und das, was ich vor dem Thementrainer schon gesagt habe, eine doch in weiten Teilen harmlose Offensive. Gegen Köln hat man das gemerkt. Wir hatten zwar, ich glaube, ich kann mich an 3 Situationen erinnern, wo wir mal im 16er zum Abschluss gekommen sind, ganz am Anfang in der ersten Minute, zwischendrin in der zweiten Halbzeit Nelson Viper und ganz am Ende nochmal Silvan Widmer mit 2 Schüssen. Ansonsten Nadim Amiri aus der Distanz und mehr fällt uns gerade nicht ein, außer Flanken schlagen. Also eigentlich muss man sagen, hinten anfällig für Flanken und vorne zu ungefährlich für Flanken.
So, machen wir Deckel drauf, fertig ist die Analyse, es ist
so.
Alles gesagt. gegen Trondheim und auch gegen Köln, da kannst du mich vielleicht korrigieren, aber ich fand schon, wir haben im Vergleich zum Dresden-Spiel Plan A gesehen, also mit Cassie und Vene auf den Außen, die ja reinrotiert sind gegen Trondheim dann zum ersten Mal. Und auch Lee ist ja vorne reingekommen. Und das war schon, als ich die Aufstellung gesehen habe, im ersten Moment meine große Hoffnung, dass klar ist, einfach hier mit Plan B gegen Dresden, das hat in der Minimax-Prinzip, in dem es halt funktioniert hat, funktioniert. Und gegen Trondheim spielen wir jetzt eigentlich das Spiel, von dem wir uns den meisten Erfolg auch eigentlich versprechen, weil es Plan A ist.
Ich hatte auch sehr, sehr große Hoffnungen in Plan A und die erste Elf. Aber dann fiel mir sofort ein Gedankenfehler auf, als ich die Startelf gegen Trondheim gesehen habe, weil ich mir dachte, Moment mal, das ist doch jetzt das erste Saisonspiel für Mvene. Das ist doch das erste Saisonspiel für Cassie. Verdammt, das ist deren erstes Saisonspiel. Deren Saison startet ja noch weiter hinten. Die hatten ja gar keine Warmlaufphase sozusagen. Und das hast du gemerkt, Mvene hat offensiv überhaupt nicht stattgefunden. Also Cassie hat sich auch schwer getan, war auch nicht so der Impulsgeber, wie man ihn in der letzten Saison hatte. Und ich glaube, da war auch ein kleiner Fehler drin. Tatsächlich glaube ich im Nachhinein, man hätte den Jungs in Dresden Minuten geben sollen und dann wechseln müssen, sodass sie aber schon mal ein bisschen Wettbewerb in den Beinen hatten. Für die war jetzt das wichtigste Spiel, und das ist in diesen 3 Spielen, über die wir reden, definitiv Trondheim für mich. In diesem wichtigsten Spiel hast du Spieler eingesetzt, die vorher noch kein Wettkampfspiel gemacht haben. Und das wiederum hast du für mich auch wirklich gemerkt, weil es war überhaupt kein gutes, kein griffiges Spiel von Mainz 05. Und man ist wirklich äußerst glücklich durch ein Traumtor von Nadim Amiri, das ich mir einrahmen möchte. Da kannst du Wäschstrumpf aufhängen, wie der Mensa Sare tät. Das bist du in Führung gegangen. Und das hat aber natürlich hinten und vorne nicht gelangt, um da eine Mannschaft zu bezwingen, die einen klaren Matchplan hatte.
Es sind so ein bisschen 2 Sachen. Also ich finde, zum einen könnte man natürlich sagen, klar brauchst du irgendwo so einen Pflichtspieldruck, gerade zu Beginn der Saison, und der hat den beiden gefehlt. Ich finde aber, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Trondheim mitten in der Saison steht. Also nicht nur, dass wir Anfang der Saison stehen und offensichtlich auf den Außen 2 Spieler hatten, die geschont wurden, weil es laufintensive Positionen sind und man frische Beine da haben wollte. Die 2 sind aber auch eben auf eine Mannschaft getroffen, die halt eben wirklich gerade mittendrin sind in der Saison.
Ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt 18 Pflichtspiele bereits absolviert.
Und das ist natürlich ein Unterschied. Da musst du mit rechnen, dass das im ersten Moment vielleicht auch nicht funktioniert. Und trotzdem bilde ich mir jetzt einfach mal ein, dass ein Bundesligist, gerade auch zu Beginn einer Saison, sich eigentlich nicht so vorführen lassen darf von einem norwegischen Ligateilnehmer. Und wir hatten da wirklich einfach unsere Probleme mit deren Spielweise.
Naja, sie hatten einen klaren Plan, tief stehen, und Mainz 05 muss dann das absolute A-Game bringen. Etwas, was sie so auch nicht häufig machen, das heißt mit Ball wirklich sehr, sehr gut sein, sehr viel Ballbesitz haben, Trondheim hinten reindrängen, im letzten Drittel sehr schnell kombinieren. Das sind Sachen, die Automatismen verlangen, die du so auch noch nicht hast. ein Hollerbach, der die gar nicht haben kann, auch nach einer Vorbereitung nicht, jetzt keine Kritik an ihm. Also die haben uns da schon vor eine Aufgabe gestellt. Ich habe dann gedacht, okay, Nadim Amiri, das war jetzt der Brustlöser und jetzt drehen wir richtig auf. Und dieser Moment kam halt leider gar nicht, sondern stattdessen hattest du das Gefühl, Flanken, Flanken, Flanken und Flanken und ach ja, probieren wir es mal mit Flanken. Hast du schon Flanken probiert? Warte mal, ich habe eine Idee, Flanken. Und das war auch hinten raus lange Bälle, lange Bälle, lange Bälle, lange Bälle. Gefühlt habe ich im Volleyballspiel geguckt.
Ja, auf der anderen Seite, was willst du ihnen vorwerfen? Die sind noch nicht so eingespielt, dass du sagst, die kommen spielerisch in die Box, in entscheidende Positionen, um dann vernünftig abschließen zu können. Weil wir hatten zwei Chancen von Lee und Cassie, die waren aber auch von außerhalb des 16ers. Und dann trifft halt Nadim mit dem einen Schuss, macht er dieses Tor rein. Aber die Idee war im Prinzip einfach nur zu sagen, okay, der Gegner stellt sich hinten rein. Nicht, wir drücken den aufs eigene Tor mit unseren spielerischen Mitteln. Das haben wir nicht gesehen, sondern die Idee war eher, wir gucken dafür, dass wir die ein bisschen rausziehen und dann spielen wir einen langen Ball hinter die Kette. Hollerbach macht den fest und kann ihn verteilen. Aber es ist halt sowohl an der Qualität der Flanken gescheitert, als auch daran, dass Hollerbach diese Position, und das haben wir dann eben im zweiten Spiel in Folge gesehen, weil es in Dresden ja schon nicht geklappt hat, nicht ausfüllen kann oder zumindest so in dieser Idee nicht ausfüllen kann, wie Bo Henriksen das sich vorstellt.
Ja, alleine nicht ausfüllen kann,
ja.
Weil eben Nelson Viper aufgrund der Problematik, die wir vorhin besprochen haben, gefehlt hat. Und weil ein Amindo Sibnu wirklich kein Format gezeigt hat, das ihm, naja, bundesligareif erscheinen lässt. Aber für mich hätte es nach diesem Nadim Amiri-Tor auch noch eine ganz andere Lösung gegeben. Dass ich gesagt hätte, so Jungs, Job done, park the bus. Lass mal Trondheim kommen.
Also wir stellen uns jetzt mal hinten rein und gucken mal, was da kommt.
Und jetzt spielen wir auf Konter. Dann kriegt Amindo Sieb mit seinem Tempo, das er zweifelsohne hat, ein bisschen Wiese vor die Füße. Ist doch schön. Ist doch super. Machen wir hier ein bisschen Abnutzungskampf. Trondheim spielt zu Hause, die müssen dann was machen. Wir führen, wir haben das Auswärtstor. Ciao, Kakao. LMAA. Und das ist nicht passiert. Vielleicht war die Stimmung zu gut, weil die war wirklich überragend. Also was der weiße Block da abgerissen hat in Trondheim, das war wirklich geil. Ich habe es geliebt. Und vielleicht hat man sich gedacht, ah, jetzt möchte man den Leuten, die da hingefahren sind, die da ihre 700 bis 1000 Euro fürs Wochenende auf den Kopf gekloppt haben, jetzt wollen wir denen was für ihr Geld auch bieten. Aber ich finde, sie waren eigentlich ausbezahlt nach dem Tor von Nadim Amiri. Das hätte komplett gereicht.
Es gab eine Steigerung, spielerisch fand ich schon zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Also es war in der zweiten Halbzeit schon etwas besser. Ich sage nicht gut, es war etwas besser. Und trotzdem, du kriegst dann einen Elfmeter, es steht unentschieden. Und es ist danach nichts Zwingendes passiert, was dafür gesorgt hätte, dass man vielleicht entweder mit einem Unentschieden oder eben vielleicht auch mit einer Führung das Rückspiel antreten kann.
Aber spätestens nach dem Elfmeter hättest du sagen müssen, okay, Fuß vom Gas, unentschieden, nehmen wir mit, alles bestens, wir stellen uns jetzt hier rein. Die sind nicht gut genug, um diese Defensive zu knacken, das war's. Und auch das ist nicht geschehen. Und dann kommen wir wieder zu diesem Phänomen, Halbfeldflanken, das war in der letzten Saison schon ein Riesenproblem, jetzt ist es ein noch größeres Problem scheinbar. Sowohl Trondheim als auch, naja, Köln haben das ausgenutzt, dass wir ein Problem haben, bei Flanken, sage ich mal allgemein. Das darf dir halt nun wirklich nicht passieren.
Nee, und da finde ich, sind einfach fehlende Absprachen in der Defensive und auch fehlende Zuständigkeiten das Problem.
Aber du hast gemerkt, dass Trondheim sich dieses Muster rausgesucht hatte. Ein Philipp Mwene, der so eng stand, hinter ihm war ja noch einer frei, wo ich mich gefragt habe, wo waren jetzt die Sechser in dem Moment? Also er war da auch noch in Unterzahl. Selbst wenn der Erste den nicht reinmacht, ist dahinter noch der Zweite, der ihn reinmachen kann.
Ja, und der hat ja, ich sag mal, der ist ja mit wehenden Armen bis in die Box gelaufen. Er hat mich ja wirklich an Jamie Tade erinnert und gesagt, hier, give me the ball, hallo, ich habe noch keinen Ball und hat noch dreimal die Arme gehoben. In jeder Zusammenfassung siehst du das und dann ist im Prinzip egal, ob der Ball in dem Moment dann beim ersten Schuss abgewehrt wird. Wenn der in den Rückraum fällt, steht er da frei und dann kannst du im Prinzip nur hoffen, dass genug Beine dazwischen sind, dass er vielleicht noch abgefälscht wird. Aber im Prinzip hat dieser eine Ball nach außen gereicht, um uns komplett auszuhebeln und Verwirrung zu stiften.
Jetzt muss man sagen, die Flanke von Köln ist ein bisschen anders gelagert. A, weil in Unterzahl, B, ziemlich gut geschlagen und du musst eigentlich den Laufweg von Bülter im ersten Moment schon verhindern. Ja, vielleicht durch bessere Absprache, aber das ist für mich wirklich eine unglückliche Niederlage. Und damit würde ich eigentlich gerne auch schon auf das Köln-Spiel ein Stück weit gucken, weil Trondheim ist klar, Donnerstag muss die Hütte brennen, da ist noch nichts verloren. Du schießt ein Tor, dann hast du es ausgeglichen und du schießt noch ein Tor und dann ist der Bums gegessen. Das sollte für einen Bundesligisten zu Hause gegen Trondheim machbar sein, ehrlicherweise. Jetzt kam aber heute noch die Info, dass Hollerbach nicht dabei sein wird, aber immerhin ist ja Nelson Weiper jetzt mit von der Partie. Mal gucken, wie der Trondheim schmeckt. Aber lass uns jetzt auf Köln gucken, weil Köln waren halt einfach ganz andere Vorzeichen. Das letzte Mal, dass Mainz in der Liga ein Heimspiel verloren hat, war gegen Leipzig im Oktober 2024. Und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist amtlich.
Ja, und wenn du dir dann noch anguckst, dass Köln mit diesem Auswärtssieg so viele Auswärtssiege hat wie in der gesamten Abstiegssaison, dann wird das einfach nur noch bitterer.
Ja, ich glaube, bitter ist aber genau das richtige Wort. Und ich habe das auch in der Vorbereitung gemerkt, ich habe angefangen, Spiele durcheinander zu werfen. Also egal, wenn ich über Dresden geredet habe, war das eigentlich im Köln-Spiel. Wenn ich über Trondheim gesprochen habe, war das eigentlich Dresden. Also es sind so viele Baustellen, die sich über diese drei Spiele ziehen, die jetzt in diesem Köln-Spiel für mich so ersichtlich geworden sind. Auch, und das hast du ja als Eingangsstatement gesagt, und da gebe ich dir zu 100% recht, auch wenn es eine klare Entwicklung gab. Aber ich glaube, wir müssen auf die Baustellen gucken, weil wir ansonsten irgendwann nicht mehr durchblicken und ich glaube, wir zwei uns auch anfangen zu vertun.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eben noch überlegt, welchen Elfmeter hat der Robin jetzt gehalten, welche hat er nicht gehalten, welches Tor war jetzt in der 90., welches war in der 92., was ja Quatsch ist. Im Endeffekt ist es in der 90. in beiden Spielen und Ende.
Ich war zwischenzeitlich einmal kurz der Meinung, Robin Zentner hat einen Elfmeter gehalten und deswegen steht es 1-1 in der Conference League in der Vorbereitung. Also, und da war ich so, nee, stopp mal, irgendwas stimmt hier gar nicht.
Ich wollte sagen, wir schaffen es hier uns selbst so zu verwirren, dass wir von den Thesen, die wir vor Beginn dieser Aufnahme aufgestellt haben, schon wieder abgerückt sind. Das ist unfassbar. Ich bin es nicht gewohnt, so viele Pflichtspiele von 1-5 in einer Woche zu sehen. Das ist auch eine Belastung.
Ja, und weil die Situation auch so ambivalent ist, ehrlicherweise. Du kannst sie total negativ sehen, du kannst sie total positiv sehen. Und das macht es auch schwer, die Lage so ein bisschen einzuschätzen. Also wir haben festgestellt, das Thema problematisch sind Flanken bei uns. Das waren sie letzte Saison schon und das sind sie jetzt gerade wieder. Aber was für mich auch hinzukommt, ist eine sehr harmlose Offensive. So, das sind mal so die beiden Oberbaustellen. Und wenn wir uns
mehr Baustellen, als zu sagen, du hast in der Defensive eine Baustelle und in der Offensive eine Baustelle. Das ist schon schwierig, wenn du dann noch eine andere Großbaustelle findest.
Na gut, das andere ist natürlich individuelle Form. Es ist früh in der Saison, das kommt natürlich hinzu. Späte Gegentore, das kann schon mal ein Anzeichen dafür sein. Das sollte dir früh in der Saison eigentlich nicht passieren. Das ist eigentlich sonst so ein Konzentrationsding. Und wenn du die späten Tore schießt, dann ist es ein Qualitätsmerkmal, weil du so lange die Konzentration hochhältst. Es kann tatsächlich sein, dass hier zum ersten Mal der Punkt erreicht ist, wo die Spieler auch schon ein bisschen mit dem nächsten Spiel im Hinterkopf agieren, weil ihnen klar ist, was von ihnen abverlangt wird. Aber Köln, die Flanke war auch einfach wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Und wie gesagt, du musst entweder den Laufweg verhindern oder du hast ganz, ganz schnell das Nachsehen.
Da kommen wir, glaube ich, zu einem Punkt, der auch nicht zu unterschätzen ist. Und es ist für mich so eine mentale Sache, die mit diesem Ligastart zu tun hat. Die Bundesliga ist das Kerngeschäft von Mainz 05. Das ist das erste Heimspiel der Saison. Wir haben einfach diese krasse Heimsieg- bzw. Ungeschlagen-Serie zu Hause. Und die gilt es eigentlich ja über die Saison hinaus zu verteidigen. Und davon habe ich nicht viel gespürt am Sonntag. Das war für mich nicht präsent genug, dass du reingehst und sagst, ja, okay, du willst im Pokal weiterkommen. Klar, du willst europäisch das Hinspiel, du willst dich in eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel bringen. Okay, aber dann hast du diesen Ligastart gegen Köln genau in der Mitte von diesen 5 Spielen. Das ist das erste Mal, dass alle wieder auf ihrem Stammplatz im Stadion stehen. Ne? Die Family kommt wieder zusammen. Alle finden sich, die Gruppen, die sich kennen. Es sind neue, kommen Leute dazu, irgendwas. Das ist immer für uns eigentlich der Festtag, der Beginn der Saison. Und es war gefühlt ein bisschen von, wir müssen jetzt diesen Berg erreichen, damit wir am Donnerstag nochmal wiederkommen. Und dann wissen wir, was wir davon zu halten haben. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich fand auch, klar, du hast in den ersten 2 Minuten, wir haben diese Mehrfachchance, wo Köln quasi froh sein kann, dass sie genug Beine im Strafraum haben, damit ja kein Tor fällt. wenn wir in dem Moment das 1-0 schießen, ist das eine ganz andere Ausgangslage. Aber du kannst davon nicht ausgehen. Und das war so ein...
Es hat das Selbstverständnis gefehlt?
Ja, danke. Genau das ist, glaube ich, das. Ich konnte es nicht besser in Worte fassen. Aber du musst da wirklich einfach stehen, sagen, wir sind Mainz 05. Ja, wir haben eine Vergangenheit mit Saisonstart und Aufsteigern. Die ist nicht besonders rühmlich. Aber mein Gott, im Endeffekt sagst du hier Köln, die waren im Prinzip nur eine Saison weg. Die sind quasi kein Aufstieger. Als Fahrstuhlmannschaft, jo, die sind halt mal dabei und mal nicht dabei. Die kannst du als Aufsteiger nicht unbedingt behandeln. Hau die weg.
Ich würde dir zustimmen, dass es eine mental schwierige Situation ist. Ich glaube, dass diese Diskussionen um Nelson Weiper nicht geholfen haben. Sowohl sportlich wie auch psychologisch. Was aber auch nicht geholfen hat, ist diese Diskussion um dieses DFB-Pokalspiel, um die Ansetzung dieses DFB-Pokalspiels. Ich habe schon so eine gewisse, nicht Traurigkeit, aber Weinerlichkeit irgendwo bei Mainz 05 wahrgenommen, die mir nicht so wirklich geschmeckt hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Nadim Amiri hat dann irgendwann in Dresden gesagt, so, das Thema ist jetzt auch mal durch, ja, mit der Ansetzung, das interessiert kein Mensch, ich spiele lieber Wettkampf, als dass ich trainiere, das geht jedem Profifußballer so, fertig, Thema weg. Also man hat so Dinge, die unglücklich gelaufen sind für einen, dann auch irgendwo ein Stück weit zu groß werden lassen. Und dieses weinerliche, vielleicht ist auch das falsche Wort, aber das hat sich für mich auf einmal auch wiedergefunden auf dem Platz. Ich habe das letzte Woche schon kritisiert. In Dresden beispielsweise, wo dann gefallen wurde, wo sich der Kopf gehalten wurde, wo man probiert hat zu Schauspielern, Nordin und Paul Nebel sind mir da aufgefallen, fand ich nicht so geil. Auch jetzt in dem Köln-Spiel sind wieder so ein paar Szenen, wo eine gewisse Falllust, detektiert werden könnte. Und wo ich mir sage, das kenne ich so von Mainz 05 nicht. Was sind das jetzt gerade für Dinge, die da probiert werden? Ich habe das Gefühl, dass man eben nicht so ganz bei sich selbst ist, sondern aufgrund der Größe der Aufgabe krampfhaft probiert, da durchzukommen und daran so ein Stück weit droht zu scheitern.
Also ich möchte insofern widersprechen, dass ich sage, ich fand es absolut richtig, sich nochmal in Dresden über die Ansetzung zu beschweren. Dabei bleibe ich, das war der genau richtige Rahmen, das waren genau die richtigen Worte, das war ein absolutes Unding, dass wir dieses Spiel spielen mussten. Wir haben es zum Glück gewonnen, alles gut. Nebendiskussion Nelson Weiper spielt mit rein zu 100%. Ich glaube aber auch, was man einfach nicht unterschätzen darf, und da bin ich halt einfach so ein bisschen an dem Punkt, dass ich sage, wir haben Plan B gesehen, wir haben Plan A gesehen. Natürlich musst du dir als Trainerteam und als Staff musst du dir überlegen, wie gehst du an so ein Spiel, Ligaspiel gegen Köln ran. Sagst, wir haben noch ein Rückspiel gegen Köln im Januar, da sind wir wahrscheinlich eingespielter, da werden wir wahrscheinlich nicht so große Probleme haben wie jetzt zur Saisonstart, wo wir die Spiele alle in den Knochen haben. Wir gucken, dass wir das einfach durchkriegen, dass wir unseren Stiefel durchziehen, dass wir auf uns als Heimmacht vielleicht auch hoffen und dass Köln als Aufsteiger vielleicht dann doch nicht die spielerischen Mittel hat oder die Idee hat, wie sie gegen uns spielen können. Wie gesagt, geht diese Chance in der zweiten Minute rein, reden wir von einem ganz anderen Spiel, aber es wurde ja dann in der ersten Halbzeit auch einfach deutlicher. Nicht nur, also es sind zwei Dinge für mich. Köln hatte aus eigenem Antrieb heraus keine Idee, wie sie dieses Spiel gewinnen wollen. Die sind nicht vor unser Tor gekommen. Aber wir haben es auch nicht geschafft, das für uns in was Zählbares umzumünzen.
Und deswegen unterscheiden sich diese drei Gegner für mich nicht sonderlich. Also klar, Dresden hat probiert, in der ersten Viertelstunde jemanden zu schocken. Aber danach hatten die keinen übergeordneten Plan. Die hatten die Idee, okay, Stefan Bell ist langsam und wir stellen schnell einen Stürmer dagegen. Das sollte dich als Bundesligist aber eigentlich nicht so vor Riesenprobleme stellen. Trondheim hatte zwar einen klaren Matchplan, aber war jetzt offensiv auch nicht mega überzeugend, ja. Und Köln, die sind in der ersten Halbzeit null offensiv angelaufen. Mainz konnte in Ruhe aufbauen. Die haben sich also auch eher für eine defensivere Gangart entschieden. Ich glaube nämlich, nach dem, was sie gegen Trondheim und Dresden gesehen haben, haben die sich gesagt, wir lassen die ein bisschen kommen. Und das ist total nach hinten losgegangen. Und als Köln dann umgestellt hat und gesagt hat, so, ab sofort laufen wir vorne an, Anfang zweiter Halbzeit und wir laufen bis in den 16er der Mainzer mit. da hatte die Henriksen Elf Riesenprobleme, sich da hinten noch wieder rauszukombinieren. Das hast du schon gemerkt. Das haben sie dann nach einer Zeit wieder hinbekommen und deswegen sage ich auch, wir sprechen von einer Entwicklung. Sie sind gezwungen worden, sich umzustellen, haben sich dann umgestellt und sind dann aufgrund einer Eselei, möchte ich sagen, von Paul Nebel hinten reingerutscht und ins Nachtreffen gekommen. Und bevor wir über Paul Nebel reden, das vielleicht noch zum Abschluss gesagt. Ich fand das einen sehr, sehr guten Take, den ich irgendwo gehört habe. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem ich ihn gehört habe. Das Schwierige ist ja, man muss sich klar machen, so ein Spiel, wenn du das nicht gewinnst, wenn du so eine Taktung hast, jetzt wie Mainz 05, das zieht dir Energie. Und das ist aber Energie, die du nicht so schnell aufholen kannst, weil du nicht genug Pause hast. Und es ist gar nicht so sehr das Problem, wenn du gewinnst, dass es dann eine körperliche Belastung ist. Das beste Beispiel ist eben Heidenheim in der vergangenen Saison. Da lief am Anfang eigentlich alles gut. Sie haben ein paar Siege eingefahren, auch in der Conference League. Das hat denen einen Boost gegeben. Die konnten in der Liga gut mitspielen. Und dann kamen Niederlagen und auf einmal ging es nach unten. Und auf einmal zieht sich das Ganze auch mental mit. Und wir sind jetzt einfach nur an diesem Punkt, dass wir sagen müssen, oh oh, du darfst diese Köln-Niederlage jetzt nicht zu groß werden lassen. Du musst gegensteuern und jetzt mal ganz unabhängig von der Conference League, ob wir da drin bleiben oder nicht, solltest du das Spiel gewinnen, weil du ansonsten in so eine Negativspirale drohst abzusacken, aus der du schwer zum Saisonstart wieder rauskommst oder wo du richtig viel Energie rein investieren musst, um da wieder rauszukommen.
Da bin ich noch nicht, weil ich sage, wir haben dieses alles entscheidende Spiel gegen Trondheim am Donnerstag und wir spielen dann sonntags auswärts gegen Wolfsburg.
Aber
und
du
danach
sagst
ist eine Länderspielpause.
Das alles, ja, ja, danach ist eine Länderspielpause. Aber es hat schon ein bisschen was von Do-or-Die-Spiel am Donnerstag.
Absolut.
Und dass dieses Spiel, ich weiß nicht, ob es inzwischen ausverkauft ist, aber dass es bis vor dem Köln-Spiel noch nicht ausverkauft gewesen ist, das ging mir schon so ein bisschen auf den Wecker. Und weil du es vorhin angesprochen hast, wie dieser Start von Fanseite jetzt mal in das Köln-Spiel gewesen ist, der war ja auch nicht mega berauschend. Und du hattest schon das Gefühl, der ein oder andere war da und sagte, ich lass mich jetzt erstmal hier von der Mannschaft überzeugen, bevor ich nochmal ein bisschen supporte. Das kann es ja nicht sein. Und deine erste Kolumne war ja eben genau dahingehend, dass du gesagt hast, ey, von Anfang an müssen auch wir zu 100% da sein. Und da ist mir doch ein bisschen unwohl bei, wenn ich jetzt schon wieder den einen oder anderen gehört habe auf dem Weg zum Bus nach dem Köln-Spiel, ajo, am Donnerstag muss ich schon immer Nuff gehen, das verliere mir eh, ey, da mache ich mir lieber alleine schöne Zeit. Nein, nein, es ist so wichtig, dass jetzt einfach alle ihren Arsch da hochschieben und am Donnerstag Vollalarm machen. Ich brauche da auch keinen, der da sitzt in der Teppichetage und ein bisschen klatscht, sondern ich will, dass da einfach die Hütte brennt. Und das ist, glaube ich, so unfassbar wichtig. Und auch hier kann sich dieses Band, das sich zwischen Mannschaft und Fans in der vergangenen Saison geknüpft hat, nochmals bewähren und es muss sich bewähren, damit das eben nicht abdriftet.
Also zum einen kann ich nur sagen, wer am Sonntag ins Stadion gekommen ist und gedacht hat, er sieht den Fußball, der uns im März auf den Champions League Platz gebracht hat, den kann ich nur sagen, das kann ja nicht funktionieren. Und das andere ist, und da bin ich zu 100% bei dir, wenn du dir überlegst, was kann in diesen zwei Wochen, wo diese fünf wichtigen Spiele sind, was kann da, sag ich mal, wirklich taktisch, fachlich gemacht werden? Du kannst im Prinzip nur von vornherein durchsprechen, wie gehst du das alles an? Was sind deine Ideen? Du setzt dich nach jedem Spiel hin. Jetzt wird ganz genau analysiert, was ist gelaufen, wo müssen wir uns verbessern. Das wird fachlich aufgearbeitet, da wird im nächsten Spiel dran weitergearbeitet und alles andere ist mentale Power. Und deswegen war für mich zum Beispiel so ein Punkt, wenn ich jetzt zum Spiel gegen Köln zurückkomme, scheiße, dass Hollerbach in der 15. Minute verletzt raus musste.
Ja.
Das ist ein Verlust in der Offensive, von dem wir jetzt auch noch nicht wissen, wie schwer er tatsächlich wiegen wird. Das heißt wohl, er ist gegen Trondheim nicht dabei. Aber dann kommt dieser mentale Faktor dazu, dass du sagst, okay, wir hatten dieses ganze Drama um Nelson Viper, es ist die 15. Minute, Nelly kommt. Wenn der jetzt sein A-Game abliefert, wenn der jetzt hier ein Tor schießt, dann fliegt dir das Dach weg. Dann ist alles, was die letzte Woche war, egal. Und das ist für mich, das sind für mich diese kleinen mentalen Faktoren, die
aber
da wirklich entscheidend sind.
Wie geil war es bitte, als Nelly reingekommen ist und du gemerkt hast, dass alle sich mega gefreut haben, dass da eben kein böses Blut war, dass eben nicht jeder alles geglaubt hat, was Sport 1 und so in die Luft geblasen haben, dass es ihnen egal war, weil Nelly halt wirklich eine Identifikationsfigur hier werden kann, weil das Potenzial dafür ist ja da. Und mir hat, ich verrate es jetzt einfach, Manuel Thiele dann geschrieben in dem Moment, Ja. Und jetzt kommt er rein und dann schießt er das Tor und so Geschichten, in Anführungszeichen, schreibt nur der Fußball.
Ja, genau, aber das ist es doch. Und ich sag mal, das ist doch auch, wonach wir als Fan alle lechzen, dass wir sowas sehen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wir sehen im Vergleich, wirklich, die ersten 15 Minuten, wir sehen im Vergleich zum Trondheim-Spiel Fortschritte. Wir sehen offensichtlich, sind da Schlüsse aus diesem Spiel gezogen worden. Natürlich ist Köln auch irgendwo ein anderer Gegner, aber trotzdem, da ist was passiert. Und jetzt kommt so ein Faktor dazu.
Ich glaube, dass aber auch ein ganz entscheidender Faktor ist, dass du dich eben einspielen kannst. Köln hatte jetzt, das war das zweite Spiel für Köln, die hatten den DFB-Pokal, das war's. Für uns war es jetzt das dritte Spiel. Und das ist schon ein Unterschied. Und diese Schärfe, diese Präsenz, die hast du halt auch wirklich gemerkt. Und gerade am Anfang halt diese Szene, über die wir jetzt die ganze Zeit auch geredet haben, diese drei Abschlüsse auf einmal. Das Blöde ist, manchmal hast du Pech und die anderen haben auch noch Glück dabei. Und so ein Spiel war das gestern. Und ich kriege die Krise und deswegen will ich auch nicht, dass sich irgendjemand aufgrund des Köln-Spiels abhalten lässt, am Donnerstag ins Stadion zu gehen. Weil Mainz war, und Henriksen hat das auch auf der PK gesagt, 60 Minuten lang bis zu Nebels Eselei die klar bessere Mannschaft. Abgesehen von dieser Anfangsphase zweiter Halbzeit, wo sie sich umstellen mussten, war Mainz sowas von besser. Köln hat überhaupt kein Land gesehen. Es gab eine Torchance in der ersten Halbzeit von Köln, die war in der 44. Minute. Ja, moin, Freunde.
Köln ist in der ersten Halbzeit nur dreimal vor unser Tor gekommen.
Und ich kann mich an sonst keine wirkliche Torchance erinnern.
So, und dann kommen wir nämlich an den Punkt, wo ich sage, dass dieses Spiel doch nicht darüber Ausschlag geben darf, ob du am Donnerstag ins Stadion gehst oder nicht.
Nein, darf es also, nicht.
Worüber reden wir denn hier?
Und wir haben ja über eine Person noch gar nicht gesprochen. Über die müssen wir jetzt, glaube ich, reden. Und das ist eben unser Schiedsrichter vom Sonntag. Also ich sag mal so, viel kann, nichts muss. Aber ich glaube, das waren schon strittige Entscheidungen. Und ich habe derer gleich drei im Kopf. Aber lass uns doch mal mit der offensichtlichsten, mit der größten Diskussion, weil wir auch die ganze Zeit über die rote Karte von Paul Nebel reden, lass uns da doch bitte mal mit anfangen. Ganz einfach, ist es für dich ein Elfmeter, der Zweikampf Tom Kraus gegen Anthony Cassie, oder ist es kein Elfmeter?
Ich werde mich jetzt sehr unbeliebt machen und ich weiß das schon seit gestern Abend, denn ich finde, es ist kein Elfmeter. Und ich habe da auch eine Begründung für. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber ich hoffe, dass sie mir nicht so viel Hate einbringt, wenn ich es jetzt begründe, warum ich glaube, dass das kein Elfmeter war. Also, ich finde, wenn man sich den ersten Spieltag der Bundesliga anguckt, und dann nehme ich alle Spiele, die bis zum Spiel von Mainz 05 an diesem Wochenende gelaufen sind, wenn man sich da die Linie der Schiedsrichter genauer anguckt, muss man konstatieren, dass die Leine länger gelassen wird. Also ich finde, gerade das Eröffnungsspiel Bayern gegen Leipzig hat gezeigt, es wird nicht mehr jede Berührung, die nach einem Foul aussieht, auch gepfiffen. Und ich finde, wenn du dir überlegst, da ist offensichtlich im Kreise der Schiedsrichter beim DFB überlegt worden, was für eine Linie fahren wir in der Bundesliga, dann ist die Konsequenz daraus für mich, dass diese Knieberührung im Strafraum bei Cassie und Kraus kein Elfmeter ist.
Finde ich eine vertretbare Meinung, finde ich, hast du auch gut begründet, weil ich diese längere Linie grundsätzlich begrüße, weil sie mir viel mehr Spaß macht, mir dem Fußball auch viel mehr Freude bereitet zuzuschauen. Und jetzt kommt das große Aber, warum es für mich doch ein Elfmeter ist. Eine längere Leine gilt zumeist nicht explizit für den 16er, weil da nochmal andere Parameter greifen, wie ein möglicher Torschuss etc. pp. Und genau das ist hier der Fall. Cassie hat, wenn Kraus ihn nicht aufhält in diesem Moment, freies Schussfeld. Und er kann frei aufs Tor schießen. Eigentlich musst du sagen, boah, mit ein bisschen Pech verhindert er hier sogar einen Torschuss. Ich sehe auch, dass Cassie danach den Larry macht und es mir total auf die, Entschuldigung, auf eben jene geht, die man sich jetzt hier reindenken darf. Und es komplett unnötig ist. Nichtsdestotrotz ist er von Kraus, der sich verschätzt hat, daran gehindert worden, zum Ball zu gehen und den Torabschluss zu suchen. Egal, ob er sich in dem Moment danach dann hinwirft und rumschreit oder sich nur das Knie hält. das ist irrelevant, weil er hätte die Möglichkeit gehabt, aufs Tor zu schießen. Und damit ist dann alles, was danach kommt, für mich obsolet. Ich kann aber auch jeden Kölner verstehen, der sagt, Alter, sieht aber so von der Schwalbe aus, Alter. Aber ist es nicht. Es gibt den Kontakt, klares Knie auf Knie. Er kann damit nicht mehr zum Torschuss gehen. Ergo ist es für mich ein glasklarer Elfmeter.
Es sind für mich so viele Faktoren. Also wie gesagt, ich glaube, in der Sache bleibe ich dabei, dass es für mich kein Elfmeter war. Es kommen aber dann so ein paar Sachen dazu. Und dazu zählt für mich einfach zum einen auch die Begründung von Stieler selbst, der sagt, er hätte einen Dreierschritt in der Bewertung von Elfmetern. Und zwar sagt er zuerst, ist ein Kontakt vorhanden, ja oder nein? Diese Frage hat er klar mit Ja beantwortet. Und dann kommen für ihn Wirkung und Täuschungselement dazu. Und da ist eben für Stieler offensichtlich gewesen, dass das Täuschungsmoment so groß war, dass er deswegen diesen Elfmeter nicht gibt. Und das finde ich halt auch nicht richtig.
Das kann ich ja noch irgendwo verstehen, dass das Täuschungselement ihm zu groß ist. Aber er beantwortet ja nicht die Frage, wie die Wirkung war. Und die Wirkung ist ja immer noch, Cassie kann den Torschuss nicht wahrnehmen. Egal, ob er sich danach hinfallen lässt wie so ein Jockel oder nicht. Und damit ist Berührung und Wirkung erreicht. Und das kann durch das letzte Schauspiel nicht negiert werden. Und das ist halt der genaue Punkt, den ich meine. Damit ist es für mich ein glasklarer Elfmeter. Und für mich hat Stieler hier die Regeln nicht korrekt befolgt. Das ist einfach nur Nonsens. Dass dann Paul Nebel hinten raus das tut, was er tut, ist ja auch nur ein Folgefehler. Weil einfach alle abschalten.
Ja, und das ist für mich so das Nächste, dass ich sage, ja, Stieler entscheidet in dem Moment, es ist kein Elfmeter. Was passiert als Nächstes? Die Situation ist eben nicht vorbei. Aber es stehen einfach, ich weiß nicht, 4, 5, 0, 5er im Strafraum oder in Strafraumnähe, die sich direkt beschweren und sich nicht bewegen. Und in dem Moment geht der Ball rüber.
Ja, du verhinderst halt diesen langen Ball nicht und lässt dann Paul Nebel in dieses Laufduell kommen. Und dann kommt noch so ein Punkt hinzu, Danny da Costa kommt da nicht hin, weil er erst in die falsche Richtung läuft und dann Bogen laufen muss, sodass es bei einer 1-gegen-1-Situation bleibt. Aber dann bist du so überlegen gewesen, das ganze Spiel. Köln hatte keine wirkliche Chance. Und du siehst dich gezwungen, eine Notbremse zu ziehen? Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Ja, okay, du magst offensiv gerade nicht so die Durchschlagskraft haben. Aber du hast Robin Zentner noch hinten drin, der so Dinger sehr gut verhindern kann. Du störst denjenigen gerade massiv beim Anlaufen und gibst Robin damit Zeit, rauszukommen. Es hätte vollkommen gereicht, ihn nicht umzurumpeln. Sich da aus dem Spiel zu nehmen, damit hat er die Offensive schlussendlich so sehr geschwächt, dass du ja gar nicht mehr diesen Druck entfalten kannst, den sie im Übrigen, und das ist die nächste Steigerung in der Entwicklung, ja trotzdem entfacht haben. Weil es ist ja nicht so gewesen, als ob Köln mit 11 Mann besser gewesen wäre als Mainz mit 10. Selbst dann war Köln nicht die bessere Mannschaft. Und das auch nochmal als Motivation für Donnerstag. Die Jungs haben nämlich gewollt und mal locht wie die Affen.
Ja, und ich glaube, bei Paul war das einfach eine Kurzschlussreaktion.
Ja.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist so ein... es tut mir so leid, das im Zusammenhang mit Paul Nebel zu sagen, aber es ist so ein unfassbar dummes Foul, wo du einfach weißt, natürlich ist das rot. Darum geht es ja auch gar nicht.
Und er reklamiert nicht, er geht auch einfach runter. Ne? Selbst die Kölner, die Jungs aus der U21, klatschen ihn ab, als er runtergeht, weil sie sagen, ja, scheiße, Alter.
Und das Ding ist halt, natürlich kannst du, also es sind für mich so zwei Sachen. Ich sehe das zum einen genauso wie du, dass ich sage, da ist ja noch jemand, der im Tor steht, der das Tor auch verhindern könnte. Ne? Und was ist eigentlich in so einem Moment, was müsste rational passieren? Du musst quasi klar abwägen zwischen der Tatsache, spielen wir jetzt 30 Minuten in Unterzahl oder spielen wir mit 11 Mann auf dem Platz vielleicht mit einem Gegentor weiter. Und dann musst du dich doch eigentlich in so einer Situation als Spieler einfach dafür entscheiden zu sagen, okay, ich vertraue meinem Torwart, ich gehe da jetzt nicht hin. Die andere Sache ist, und das finde ich auch, was man überlegen kann, wenn du sagst, hier greift ein VAR ein, weil potenziell 11 Meter, ich gehe da jetzt einfach mal hin und ich setze da drauf, der 11 Meter wird gegeben und egal was passiert, die Karte wird einkassiert.
Ja, aber das sah bei Paul Nebel nicht danach aus, als ob er darauf gewettet hätte.
Es wäre halt auch wirklich hochgepokert.
Wäre sehr hochgepokert. Aber diese Szene fasst etwas exemplarisch zusammen. Dieses Gefalle, wie wir es schon in Dresden gesehen haben, was mir tierisch gegen den Wecker geht und hört verdammt nochmal damit auf, ich will es nicht mehr sehen. Das andere ist ein gewisses Reizreaktionsschema bei der Mannschaft, die nicht so in ihrem Selbstverständnis ist, wie sie es gewesen ist letzte Saison. Was sich jetzt bei Paul Nebel durch diese Notbremse Ausdruck verliehen hat. Du hast das aber auch bei anderen Spielern gesehen, die nicht ganz bei sich waren. Danny da Costa defensiv war gruselig teilweise. Ja, nicht jetzt das, nicht das finale Tor, Laufweg verhindern, wie auch immer, das meine ich nicht, sondern davor Stockfehler, Ormas ohne Ende. Ein Jae-Sung Lee, der in keinem Spiel bisher seine Aufstellung gerechtfertigt hat und wirklich schwache Situationen hat, der Riesenchancen auch gegen Köln übrigens vergeben hat, als er nur nach links legen muss und Dominic Kor ist frei durch und er spielt in der 3-gegen-1 Situation einem Kölner in den Fuß.
Ja.
Also da sind so Dinge bei, wo man sich einfach nur noch selbst an die Nase fassen muss. Und auch wenn wir die Folge heute anders und zwar nach dem Schiedsrichter benannt haben, musst du sagen, es waren genug Situationen da, um dieses Spiel zu gewinnen, sodass es nicht alleine mit dem Schiedsrichter nach Hause geht. Aber natürlich war diese rote Karte ein Bruch im Spiel. Und für mich gibt es eben nicht nur diese eine Situation. Und ich möchte jetzt nicht diese 5, 6, 7, 8 falschen Eckenentscheidungen, die selbst The Zone aufgefallen sind, erwähnen, die katastrophal waren. Nein, ich möchte zum Beispiel über die 39. Minute reden. Hübers gegen Lee. Da ist ein Chipball von Amiri an die 16er-Kante. Lee nimmt will den Ball annehmen, sperrt den Gegner, um den Ball durchzulassen, um sich dann durchzudrehen. Und Hübers rennt einfach blind in den Reihen.
Das war für mich eigentlich auch in dem Moment so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, da sehen wir jetzt im Prinzip, ob diese lange Leine, die man übers Wochenende bei den anderen Spielen beobachten kann, auch hier Anwendung findet. Für mich war das nämlich auch zwar ein absolut dummer Zweikampf von Köln, aber zu wenig für einen Elfmeter.
Also ich muss dir ehrlicherweise sagen, Dummheit schützt vor Strafe nicht, hat es noch nie getan. Und auch hier wird der Lauf von Lee verhindert. Auch hier ist die Spielaktion, kann nicht fortgesetzt werden. Es ist kein leichtes Fallen, das sind zwei Gewichtsklassen, der rennt dem einfach in den Rücken, ohne, und das ist der entscheidende Punkt, ohne eine Chance auf den Ball zu haben. Und das muss ich als Schiedsrichter nur auch bewerten. Rennt der jetzt einfach nur in den Mann rein und stummt den um? Oder hat er probiert, zum Ball zu gehen? Hat er nämlich nicht. Und das kann halt eben nicht sein. So, ich gebe dir recht, wenn du eine lange Leine fährst, alles dies, alles das, alles in Ordnung. Nur eine der beiden Situationen muss einen Elfmeter geben. Und es kann nicht sein, dass beide Situationen keinen Elfmeter geben. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn mehr.
Und ich komme trotzdem auch in der Gesamtbewertung, auch wenn ich sage, das waren beides für mich keine Elfmeter, zu dem Punkt, dass ich finde, dass Stieler wirklich keine gute Leistung als Schiedsrichter abgegeben hat. Also du hast darüber gesprochen, ne, dass es mehrfach falsche Entscheidungen gab, was Abstoß oder Ecke betrifft. Als Schiedsrichter solltest du wirklich nicht zum Hauptthema eines Spiels gemacht werden. Jetzt ist natürlich so eine Szene dafür prädestiniert, aber abseits davon war auch einfach sein Auftreten als Schiedsrichter in dem Spiel nicht gut. Diese gelbe Karte gegen Bo Henriksen, was sollte das denn? Also das ist doch totaler Quatsch. Dann geht er, nachdem klar ist, die Szene mit Cassie ist geprüft, der VAR unterstützt seine Einschätzung, es ist kein Elfmeter, die rote Karte hat Bestand, dann geht er zur Bank, redet eine Minute mit dem Trainer und dann gibt er dem Gelb.
Ja, weil er dann sagt, ja, nicht was du gesagt hast, das hat Henriksen ja hinterher auf der PK erzählt, sondern deine ganze Bank ist ja aufgesprungen. Ja, entschuldige mal, das war eine potenziell spielentscheidende Situation. Der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, der Trainer. Und dem gibst du jetzt Gelb. Und dann kommt die Krönung. Henriksen sagt, ja, er hat sich hinterher sogar noch dafür entschuldigt. Dann frage ich mich, wie wenig situatives Gefühl hast du denn als Schiedsrichter? Hast du nicht verstanden, dass das in dem Moment eine enorm wichtige Entscheidung ist, die du da triffst? Scheinbar ja nicht. Und das kann ja nicht sein. Und dann komme ich zu dem Punkt, der mich absolut zum Kochen bringt. Und ich bin bereits im Stadion komplett ausgetickt. Bevor das Tor fällt und die Flanke von Köln geschlagen wird, gibt es einen Freistoß für Köln aufgrund einer Abseitsstellung von Nelson Viper, der in einen Zweikampf gegangen ist, zum Kopfballduell, und aus dem Abseits kam. Und der Ball ruht nicht. Der Ball rollt. Der Ball rollt und Stieber, der guckt da drauf. Der sieht das, dass der Ball rollt. Und das ist der Punkt, wo du den Freistoß wiederholen lassen musst. Alles, was danach kommt, ist komplett egal, weil irregulär, weil diese Situation überhaupt nicht hätte entstehen dürfen. Ich bin aus der Hose gesprungen im Block, weil ich vor allen Dingen mit der Vorgeschichte Bayern-Leipzig, kann es doch nicht sein, dass du da drauf guckst und dir denkst, naja,
scheiß drauf, darf der VAR sich ja eh nicht melden.
Ja, genau, liegt in meinem Ermessen als Schiedsrichter, ist für mich okay. So.
Es, aber dann, ist doch aber dann hinterher überall den absoluten treuen Regelhüter machst, aber da denkst du dir auf einmal, ob der Ball ruht oder rollt, das ist mir doch Latte. Also das kann es nicht sein.
Um das Ganze jetzt einfach nochmal quasi bottomline, ich finde wirklich, das war keine gute Schiedsrichterleistung. Wir hätten in diesem Spiel einen guten Schiedsrichter verdient gehabt, hätten wir in jedem Spiel sowieso. Und trotzdem finde ich, wenn du sagst, du spielst 30 Minuten in Unterzahl gegen Köln und die schaffen es erst in der 90. Minute, uns mit einer Flanke auszuhebeln, was scheiße ist, gar keine Frage. Aber den Rest der Zeit kriegen die nichts auf die Ketten. So viel hast du dir nicht vorzuwerfen.
Hast du auch nicht. Hast du auch wirklich nicht. Und das ist halt das mangelnde Glück, dass dir in der ersten Minute das Ding nicht reingeht, dass Nelson Viper dann eben nicht belohnt wird, obwohl er es probiert und auch einen Abschluss noch im 16er hat und ackert in der zweiten Halbzeit wie ein Blöder, dass Silvan Widmer zweimal geblockt wird. Ärgerlich, aber die Dinger, die dann halt nicht reinfallen, aber dann murmelt Köln dir so ein Ding hinten rein. So, das ist Pech. Und selbst ein Kwasniok muss sich dann hinstellen und sich auf der PK einen abstammeln. Jetzt vielleicht nicht der Unverdiente, aber irgendwie doch Verdiente. Also weiß ich jetzt nicht ganz, also weiß ich nicht. Also, Kollege, ihr seid der unverdienteste Sieger, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Ihr habt erst Torschüsse hinbekommen, als Mainz zu 10 war. Ab dem Moment halte ich als Bundesliga-Trainer die Backen und sage, das haben wir Glück gehabt. Scheiße. Hat er auch irgendwo im so Zwischenton, sei mir jetzt ein bisschen erlaubt, die Häme. Aber das, da kann ich doch jetzt nicht als Mainz-Fan dann die Conclusio ziehen, oh wei, das war's mit dem Saisonstart. Also das kann nun wirklich nicht sein.
Das ist mir auch viel zu weit hergeholt. Wie gesagt, da waren
nee,
da waren
ich habe die Leute gehört. Ich habe sie im Blog gehört. Weiß ich. Ich hab die Leute im Bus gehört. Da kriegst kalte Kotzen. Und das verstehe ich auch nicht.
Du musst doch nur das Ohr hier ans Kopfsteinpflaster in der Altstadt halten und dann hörst es. Aber das kann es doch nicht sein. Also was ich ganz klar erwarte zum Spiel gegen Trondheim, was ich nochmal intensivst angeguckt werden muss, ist einfach die Tatsache, dass wir 27 Flanken gegen Köln geschlagen haben. Und davon kam nur die Hälfte an. Das ist zu wenig. Wir haben 8 Ecken gehabt. Daraus ist nichts passiert. Aber mal absolut gar nichts. Und das ist auch eine Krankheit aus der letzten Saison. Da hatten wir diese Probleme auch schon. Aber das muss doch offensiv anders irgendwie lösbar sein, auch wenn das jetzt gerade wie eine Mammutaufgabe erscheint, wenn man sich die Zahlen so anguckt.
Leichte Tore brauchst du, aber leichte Tore können nicht direkte Freistöße oder Weitschüsse von Nadim Amiri sein. Also das kann einfach nicht funktionieren und das ist dann einfach ein bisschen zu billig und momentan wird die Mannschaft so ein bisschen getragen von Nadim Amiri und es müssen dringend mehr Spieler ihrer Verantwortung als Führungsspieler gerecht werden. Ob das ein Anthony Cassie ist, ja, ob das ein Jae-Sung Lee ist, der nichts geleistet hat bisher und wirklich, ich würde meinen Hot-Take aufstellen, wenn Hollerbach halbwegs ans Laufen kommt, sehen wir Jae-Sung Lee nicht mehr allzu häufig in dieser Saison. Es müssen einfach mehr Spieler in ihre Verantwortung rein. Auch ein Stefan Bell, der gegen Trondheim eine miserable Leistung abgeliefert hat. Ich erwarte auch von einem Danny da Costa eine deutliche Leistungssteigerung. Das sind alles Führungsspieler. Und hatten wir letzte Saison in jedem Mannschaftsteil einen Kapitän, haben wir gerade einen Kapitän, der diese Mannschaft trägt, einen Torwart hinten drin, der sich den Arsch aufreißt und der Rest lässt sich so ein bisschen hängen. Und das kann ich ehrlicherweise schwer mit ansehen und ist auch nicht zu entschuldigen.
Und das Gefährliche ist ja auch, das wissen wir ja alle, wenn wir Amiri Hero Ball spielen, dann haben wir das Spiel gegen Köln am Donnerstag, nur dass Amiri halt in der 60. mit Rot vom Platz fliegt.
Genau.
Was ich mir wirklich für Donnerstag einfach wünsche, ist, Paul hat jetzt mal in der Liga 2 Spiele Sperre, das heißt, er hat 2 Spiele frei vor sich. Das heißt, für den gibt es keine Ausreden am Donnerstag. Der kann laufen, 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 schießen, passen, der muss nur Paul Nebel Dinge tun und das bitte über 97 Minuten. Lieber noch eine mehr, ist mir egal. Aber der muss einfach quasi alles, was er sonst für die Liga zurückhalten würde, das muss der einfach am Donnerstag auf den Rasen bringen. Wie gesagt, wir werden gucken, ob Hollerbach fit ist. Ich hoffe, Nelly kann starten. Und der soll uns einfach zeigen, wie sehr er für Mainz 05 spielen will. Dann soll er das Tor machen. Sofort.
Ein Tor? Ich hätte gern mehr Tore. Also ganz ehrlich, also da sind ein paar Spieler in der Verantwortung, mehr zu zeigen. Und Paul Nebel kann jetzt alles auf dem Rasen lassen, da gehe ich mit. Und es muss ein All-In-Spiel sein. Und bitte diesmal das Hirn einschalten. Wenn wir ein Tor geschossen haben, ja, gehen wir nicht blind auf das zweite. Das erste Tor ist Pflicht. Das zweite muss dann kommen, aber nicht auf Teufel komm raus, jetzt sofort und holla die Wallführung, wir vergessen die Konterabsicherung und scheiße, da kommt ein langer Ball und fuck, Notbremse. Sondern das erspielen wir uns bitte und machen den Weg für Trondheim zu unserem Tor schön weit.
Wir sind doch clever, wir können das doch. Und die klare Steigerung über die letzten drei Spiele war da. Darauf können wir aufbauen. Das ist ganz deutlich zu sehen. Und wenn dann jemand so wie Cassie, von dem es ja jetzt schon wieder heißt, der hat wieder Gespräche mit irgendwem für den Fall das und so weiter. Er soll am Donnerstag zeigen, warum er europäisch spielen will. Und er soll uns dahin bringen. Der hat letzte Saison schon, weil er so oft an seinen Toren, die er hätte machen müssen, soll er die alle am Donnerstag jetzt mal schießen, die er letzte Saison nicht geschafft hat. Ich will einfach, dass alle Tore schießen. So, jeder Einzelne. Stefan Bell macht das Tor, was er gegen Leverkusen aberkannt bekommen hat.
Robin Zentner schießt jetzt halt mal einen Elfmeter und macht die Ann-Kathrin Berger. So, haben wir es jetzt mal.
Nein, nein, stopp. Da bügele ich dich direkt ab. Ich will keinen Elfmeter schießen sehen. Das halt,
nein,
das hält mein Herz
nicht. Nein, er macht
aus.
Den Jörg Butt und einfach regulär normaler Elfmeter im Spiel und Robin Zentner macht ihn rein.
Das wäre mal ein Move, dass alle sagen so, okay, auf wen können wir uns in dieser Zeit verlassen? Robin Zentner, du schießt jetzt den Elfmeter. Oh Gott, aber das halte ich auch nicht aus. Das schaffe ich nicht. Was soll ich, also ich werde 1000 Tode sterben am Donnerstag, aber ich bin da.
Ich freue mich auf Donnerstag. Ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Leute, es ist der Tag der Entscheidung. Und damit greife ich schon ein bisschen voraus. Ihr könnt euch noch freuen, was unter der Woche kommt auf Social Media. Es wird geil. Es wird spannend. Es wird ein Flutlichtspiel. Es ist abends. Es ist Mainz. Es wird knallen. Ihr wisst genau, was der Kuh und der R-Block dann abfackeln werden, wenn es richtig rund geht. Bitte, Leute, stellt euch auf eure Sitzschalen und macht Alarm. Nicht da sein, um ein bisschen Würstchen zu essen und in die Hände zu klatschen. Am Donnerstag ist die Mannschaft mal wirklich auf uns Fans auch angewiesen und wir tragen die da jetzt durch. Wenn die Mannschaft das Tor nicht schießt, dann brüllen wir den Ball ins Tor. So einfach ist die Gleichung.
Wir tragen alles ins Stadion, was Glück bringt. Jeden einzelnen Glücksbringer müssen wir mitbringen. Ihr müsst euer strahlend das weißeste Trikot, was ihr im Schrank habt, müsst ihr am Donnerstag mit in die Arena bringen. Es muss jeder muss brennen. Und zwar schon um 18 Uhr, ist mir egal. Wir brennen einfach die ganze Nacht durch. Es gibt kein Pardon. Am Donnerstag muss das Haus voll sein und es müssen alle wissen, was die Stunde geschlagen hat.
Und Leute, lasst die Klos ganz. So ganz allgemein. Ja, das bringt wirklich überhaupt nichts. Weder auswärts und zu Hause erst recht nicht. Ja, Klos lassen wir ganz. Und damit würde ich sagen, Frau Budde, vielen lieben Dank, dass Sie bei mir gewesen sind. Bitte bleiben Sie hier und laufen Sie nicht weg. Es ist ja unsere gemeinsame Wohnung. Und dann sehen wir uns Donnerstag. 21 Uhr ist Anpfiff oben in der Mewa Arena. Leute, Vollalarm.
Ich brenne lichterloh und brenne immer weiter. Bis Donnerstag.
Falls ihr da was seht, es ist kein Bengalo. Es ist eine rot leuchtende Felicitas Budde, die schreiend und kreischend im R-Block steht. Bis dahin, macht es gut. Arrivederci.
Tschüss.